Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Heute ist die Nikolaus-Episode für dieses Jahr sozusagen. Den Podcast hier nehme ich ein paar Tage vorher auf, aber am Samstag, am 6. Dezember erscheint er. Und hier in Thailand kennt man das, glaube ich, weniger als Nikolaustag. Aber in Deutschland, soweit ich weiß, ist das immer noch der Nikolaus, wo alle die Schuhe putzen. Und ich möchte einfach mal sagen, vielleicht hört ihr das auch erst morgen am 2. Advent oder wann auch immer, einfach mal eine schöne Weihnachtszeit euch schon mal, auch eine besinnliche Zeit. Das sage ich jetzt nicht irgendwie hier, um besonders pathetisch oder feierlich zu wirken, sondern ja, ist einfach wirklich so, dass man diese Zeit auch mal genießen sollte. Und selbst ich mache das schon so ein bisschen indirekt, auch wenn natürlich jetzt hier keine Weihnachtsstimmung so aufkommt, aber auch so ein bisschen das Jahresende genießen auf ganz verschiedene Art und Weise. Das heißt ja nicht, dass man dann die Arbeit niederlegt oder ja, im Prinzip nur noch irgendwie im sozusagen Konsum schwelgt oder was auch immer. Aber ja, dass man es einfach ein bisschen bewusster genießt, ein paar Leute trifft. Und ja, man hat das Gefühl halt, dass, glaube ich, viele auch so denken, naja, die friedlichen Zeiten sind eh vorbei, Erik, du lebst da im Paradies. Und genau dieses Thema ist jetzt auch wieder hier in Asien so ein bisschen hochgekommen mit der Eskalation zwischen China und Japan. Da geht es ja nicht direkt um den Krieg, aber ja, natürlich ist man dort auch letztendlich wieder beim Thema Taiwan-Konflikt. Ich habe ja dort auch mit Thomas Brandt letzte Woche ein sehr interessantes Video aufgenommen, wo wir genau das auch mal diskutiert haben im Detail, wo wir auch dargelegt haben, wie sehen wir das eigentlich. Und jetzt war es einfach so, schon im Vorfeld, im Vorfeld von unserem Interview, dass die japanische Premierministerin dort einige Töne hat gen Peking geschickt, die natürlich Peking sehr verärgert haben. Also letztendlich ein politischer Affront, weil eben dieses ganze Thema auch so hoch emotional ist. Und heute möchte ich mal so ein bisschen auf die Konsequenzen eingehen, denn die sind schon ja sehr interessant. Denn was ist passiert? Ja, China hat im Prinzip dann eine Reisewarnung, also ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab, weil ich heute noch auf ein paar andere Themen kommen will, aber letztendlich hat China eine Reisewarnung ausgesprochen, hat die Rhetorik verschärft und hat teilweise eben auch sozusagen angemahnt, japanische Reisen zu vermeiden. Und ja, was dann passiert ist, ist schon interessant. Es gab dann eine Anhäufung von Stornierungen, wie man sie, glaube ich, selten, vor allem so in der Anzahl sieht. Also klar, Covid, da gab es auch einige Stornierungen, aber jetzt so passiert das nicht oft. Also nur mal so um eine Zahl zu nennen, in den 3 Tagen danach wurden fast 500.000 Flugtickets storniert. Das war circa 1/3 aller Reisen von China nach Japan. Kreuzfahrten auch viel, weil natürlich, wir hatten im Prinzip einen informellen Boykott. Also das ist nicht irgendwie vorgeschrieben, sonst wären ja noch mehr Reisen betroffen. Aber es ist einfach so, dass das sich in China dann natürlich auch aufgrund einer gewissen Propaganda oder auch ja als ehrlicher Nationalstolz aufschaukeln kann und dann hier diese Tourismuskarte gespielt wird. Und dann einfach ganz viele, ja, kategorisch einfach ihre Reise absagen. Da sieht man mal, ja, was das natürlich auch immer dann für Zahlen sind, die dort kommen. Ja, Japan verliert also das mit Abstand wichtigste sozusagen Tourismussegment. Denn klar, China waren die absoluten Top-Reiser. China war immer, also, ja, sehr begeistert von Japan. Und was ja auch interessant ist, weil man trotzdem Japan ja als relativ teuer empfindet und natürlich auch schon immer gewisse Spannung hat, aber trotzdem waren die Chinesen fasziniert, haben dort gerne ihr Shopping betrieben, ihren Wintersport, natürlich von der Popkultur, vom Essen ist man unglaublich begeistert. Und jetzt sagt man, wir sind hier ein bisschen vorsichtiger und hat hier massive Effekte. Und jetzt sehr interessant, wer könnte davon möglicherweise profitieren? Da gibt es einige Länder, 3, 4, die ich jetzt mal ein bisschen rausgreifen will, weil es einfach interessant ist zu sehen, was dort passiert. Auf Platz 1 momentan ist Südkorea. Ja, auch kein Land, was übrigens besonders preiswert ist, aber das ist jetzt im Prinzip nach vorne gerückt. Thailand ist jetzt wieder ein bisschen beliebter, da wo ich auch gerade bin. Und dann hast du natürlich Staaten, du hast im Prinzip die kleinen Inselstaaten wie Hongkong, Singapur. Malaysia kommt natürlich wieder vor, aber zum Beispiel, wer ist jetzt wieder vorne auch mit dabei, ist Russland. Warum? Ja, weil Russland natürlich auch gleichzeitig eine Schneealternative ist zu Hokkaido oder was auch immer. Ja, also da haben sich die Flugbuchungen nach Russland einfach mal verdoppelt. Ja, vor allem die Städte durch Moskau, St. Petersburg oder auch eben die Region, wo man dann besonders gut Skisport betreiben können. Also da sind die Chinesen auch pragmatisch. Die werden sich jetzt nicht daheim vergriechen und haben nach wie vor natürlich Reiselust und fliegen dann woanders hin. Und Russland ist auch so interessant, weil wir natürlich immer sagen, ja, Russland ist doch irgendwie momentan so ein bisschen eine verbannte Region, aber das sehen die Chinesen natürlich anders. Und übrigens auch hier in Thailand interessant, war schon vor 1-2 Jahren, da ist das auch wirklich noch bei uns, ist ja immer noch, aber ein ganz großes Thema, wo sich niemand nach Russland wagen würde. Dann habe ich mich mit Thais unterhalten, die sagen, die waren gerade in Moskau im Urlaub. Und so, ja klar, also zum einen könnt ihr natürlich einreisen, zum anderen interessiert es die auch einfach nicht. Ne? Und das sage ich jetzt einfach wertfrei, es ist einfach so interessant zu sehen, das ist genau wie mit Taiwan, wo sich viele Leute in die Hose machen, ja, oder diese Situation von weit weg ganz anders betrachten. Und in Asien hat keiner ein Problem, nach Taiwan zu fliegen. Mir inklusive oder auch mit China, da komme ich gleich nochmal drauf. Thailand allerdings, ja, ist eher auch ein Fallbeispiel für die Angst durch Narrative, denn da habe ich letztes Jahr schon drüber gesprochen, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, da war es ja auch so plötzlich, waren die chinesischen Touristen, was heißt weg, aber sind deutlich eingesackt. Warum? Weil es da ja Kidnapping, also Entführungsfälle gab eines Schauspielers. Und dann viele Chinesen auch dort gesagt haben, oh, das scheint uns sehr, sehr, sehr unsicher. Ich habe das damals natürlich auch als sehr grotesk empfunden, weil auch dort, das ist letztendlich auch eine Propagandamaschine, die funktioniert. Und interessant fand ich die Aussage von meinen, ich habe hier ein paar, ja, sagen wir mal, Thai-Freunde, die aber ganz ursprünglich, die Familien kommen auch aus China, das sind Hakkas, ja, also Hakka ist so die umtriebigste sozusagen Bande in China gewesen, das heißt auch Gäste, die kommen aus ganz verschiedenen Regionen und mit denen habe ich in Guangzhou studiert, da kenne ich die, treffe ich übrigens morgen zum Abendessen, die habe ich fast ein Jahr nicht gesehen. Und die haben damals auch dann so gesagt, ja, am Ende sind Chinesen, die halt Chinesen verarschen letztendlich. Und die Aussage fand ich interessant, weil die Thais reagieren natürlich auf sowas ganz empfindlich, wenn man denen vorwerfen würde, dass sie die Leute betrügen, dass dort sicherlich Thailänder irgendwie involviert sind. Ich glaube, das kann man schwer in Abrede stellen, aber natürlich waren es vor allem auch chinesische Banden, wie man es auch immer nennt, Organisationen, die das eingeleitet haben. Übrigens auch interessant, in dem Interview mit Thomas Brandt kam ja auch der Vorwurf, weil Thomas hat gesagt, Chinesen würden niemals Chinesen angreifen. Man muss natürlich immer sehen, über was reden wir bei Angriff. Natürlich ist man auch in China nicht davor gefeit, von Chinesen sozusagen attackiert zu werden. Und es gab auch dort natürlich in der Vergangenheit schon, angefangen von irgendwelchen kleinen Lappalien bis eben zu Bürgerkriegen, gab es ja auch schon immer wieder. Also man muss das immer im Kontext sehen und es jetzt nicht sozusagen komplett wörtlich nehmen. Und da war es eben auch so, dass dann einige Chinesen, die sagen wir mal sehr blauäugig, naiv hier nach Thailand kamen und dachten, oder nach Myanmar und dachten, sie können hier groß Geld verdienen mit wenig Aufwand. Ja, das hat nicht geklappt. Und dann gab es noch eine andere, Folge von verschiedenen Ereignissen, wo Thailand so nichts dafür kann. Das Erdbeben im März, Preisanstieg generell, also können sie schon was für. Und dann war Thailand plötzlich gefährlich. Und dieses Jahr immer noch ein Rückgang von 30% der chinesischen Ankünfte. Ja. Und Thailand war lange Zeit mit Japan die Top-Destination. Also eigentlich war Südkorea auch schon immer mit dabei, kommt bis aufs Jahr an. Aber Thailand tut das weh. Ich meine, Japan auch. Aber die Japaner sind eben etwas wohlhabender. Die können das anders wegstecken. Das ist bei den Thais nicht ganz so. Ja. Und das soll jetzt nicht despektierlich klingen oder irgendwie diskriminierend, aber hier der Inder, der hier nach Thailand kommt und weiterhin sein indisches Curry isst und doch sehr auf den Rupi schaut, der wird ja wahrscheinlich nicht den Chinesen ersetzen, der doch in wenigen Tagen, das weiß man auch aus Statistiken, relativ viel ausgibt. Was machen die Thais jetzt? Ja, sie haben zum Beispiel also einmal wieder Visafreiheit, natürlich verlockend, aber sie haben auch ein Programm ins Leben gerufen, eine Kampagne namens Savadi Nihao. Also wer es nicht versteht, Savadi ist im Prinzip Hallo in Thailändisch und Nihao in Chinesisch. Und dort hat man dann zum Beispiel angefangen, Kooperationen zu starten zwischen einigen starken Marken, wie zum Beispiel Popmart, das sind die da Bubu-Hersteller, oder Miniso, das ist so eine Art, die machen auch Sammelfiguren, aber auch so, Schreibwaren oder so Sammelspielzeuge letztendlich, ja, um eben den Shopping-Tourismus wieder zu überleben. Ist eigentlich relativ schlau, ja, dass man nicht einfach nur sagt, hier kriegt jetzt tolle Hotels, weil das gibt es schon immer, aber dass man so Anreize im Konsumbereich setzt. Eigentlich ganz, ganz clever, ja. Ob das dann funktioniert, mal schauen, ja. will die Tage mir auch mal hier so ein paar Shops von denen anschauen, die haben mir riesige Welten teilweise eröffnet. Ich bin auch in Miniso zum Beispiel, bin ich investiert in die Aktie. Was die hier so aufziehen in Bangkok, schon interessant. Also man will im Prinzip das nutzen, ja, ist auch interessant. Und vielleicht auch dann von den eigenen Schwächen ablenken. Aber der ganz große Gewinner, und das ist heute das, wo ich ein bisschen tiefer eingehe, ja, Thailand jetzt eigentlich auch schon wieder, ist Südkorea. Südkorea profitiert extrem, weil das ist wirklich ein, sage ich mal, adäquater Japan-Ersatz, weil Südkorea ja ein ähnliches Niveau hat, auch sozusagen von dem Shopping und von dem Kulinarischen so ein bisschen vergleichbar ist. Also nicht, dass die jetzt das gleiche Essen haben, das will ich nicht damit suggerieren, aber dass die im Prinzip aufgrund auch der Stabilität, aufgrund der Entwicklung sozusagen ein gutes Pendant auch sind, Alternative zu Japan, Ostasien ist ja auch ganz klar. Ostasien und Südostasien haben schon einige Unterschiede. So, und die Buchungen, die sind direkt mal um ein Viertel gestiegen nach der Warnung. Und es ist auch so, dass die schon im letzten Jahr Visa-Erleichterungen durchgedrückt haben. Natürlich, die Koreaner besuchen übrigens auch oft China, vor allem an der Ostküste, indem man nach Qingdao geht, die frühere deutsche Kolonie sozusagen, wo es leckere Bier gibt. Da findet ihr ganz viele Koreaner, da hört ihr ganz viele Koreaner und ja. Ist natürlich für die auch attraktiv. Und auch die koreanischen Medien sagen sogar, hey, wir brauchen hier dauerhafte Visafreiheit für Chinesen. Und das ist interessant, weil natürlich Südkorea ja eigentlich relativ nah an den USA dran ist. Ja. Die USA wollen das natürlich nicht so unbedingt. Auch in diesem Konstrukt mit Japan sehen die das natürlich auch ein bisschen kritisch. China signalisiert natürlich auch jetzt indirekt damit, tut das nicht. Schau, was wir mit Japan gemacht haben. Also rückt nicht zu stark von uns ab, fangt nicht so ein Mist an. Ist relativ unwahrscheinlich, weil man muss natürlich sagen, zum einen hat Japan eben jetzt eine andere Premierministerin, die auch rhetorisch da nicht zurückschreckt. Das wird Korea so nicht machen unter der aktuellen Führung. Und dann ist es einfach auch so, dass Südkorea und China bessere Beziehungen haben. Das hängt zum einen natürlich mit der Historie zusammen. China und Südkorea haben ja nicht einen Krieg geführt wie Japan und China und auch nicht wie Japan und Südkorea. Also als ich dieses Jahr dieses Jahr im März war ich für ein paar Tage in Südkorea, war ich überrascht, dass die eine relativ starke Anti-Japan-Propaganda fahren. Also in den Zügen und so, da habe ich auch gedacht, okay, das hätte ich so von Südkorea nicht unbedingt erwartet. Und das heißt, dass ich werde nicht suggerieren, dass China und Südkorea jetzt die großen Freunde sind plötzlich, aber natürlich haben sie so ein bisschen gemeinsames Feindbild und das ist Japan. Wohl wissend, wirtschaftlich sind natürlich alle sehr eng verzahnt, aber ganz klar ist, dass die Beziehungen zwischen China und Südkorea in den letzten Jahren deutlich besser geworden sind, vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, klar, aber sie haben auch strategisch ihre Kommunikation hochgefahren, ja. Und beide sehen sich auch so ein bisschen als wichtige Nachbarn, ja, mit untrennbaren Verbindungen. Sie fördern letztendlich auch nur gemeinsame Interessen, Handel, Investitionen, technologische Innovationen. Und sind natürlich auch ganz eng verzahnt. Südkorea ist eines der wichtigsten Länder für China. Umgedreht ist China Südkoreas größter Handelspartner. Und was interessant ist, und das wusste ich auch nicht, bevor ich natürlich auch für diese Episode ein wenig Recherche betrieben habe, Südkorea ist einer der wenigen Staaten, der einen Handelsüberschuss gegenüber China hat. Davon gibt es nicht so viele, ja, weil China natürlich exportiert wie wild, alle kaufen. Das ist nicht jedes Jahr so. Also das hängt natürlich davon ab, was genau gekauft wird und wie sich auch die Preise entwickeln. Aber warum, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, ja, China importiert eben sehr hochwertige Produkte wie Halbleiter, Elektronikkomponenten und Maschinen aus Südkorea, ja. Und dadurch hat teilweise Südkorea einen Handelsüberschuss. Also da sieht man auch, wenn man auch letztendlich diesen Handel fördert, dann kann man natürlich dort auch stark profitieren. Ich bin mir sicher, hätte Südkorea das nicht so gemacht oder würde komplett einknicken und sagen, nee, Halbleiter liefern wir nicht mehr nach China, dann würde Südkorea ja auch anders dastehen. Also beide streben auch eine, ich sag mal, gemeinsame regionale Stabilität an. Die haben Interesse an Frieden und treffen sich hier auch auf den ganzen Konferenzen, sind natürlich auch in Bündnissen drin. Also Südkorea ist für mich der ganz große Gewinner dieses ganzen sozusagen Geplänkels und aber auch im Prinzip einfach nur Teil einer langfristigen Entwicklung und nutzt natürlich auch den Sog von China und umgedreht. China profitiert von Südkorea, dass die natürlich dort auch eine der Länder und Regionen sind, die ihnen trotzdem da technologisch auch weiterhelfen. Ja, Russland habe ich genannt, ist so der zweite Gewinner jetzt dieses Tourismusbooms. Klar, also ersetzt das so ein bisschen. Aber dann kommen natürlich auch, wie gesagt, Regionen, die so ein bisschen in Ungnade gefallen sind, wie eben Thailand oder auch Europa. Europa wird auch wieder interessant, Deutschland, ja. Da haben wir einen deutlichen Anstieg auch gesehen jetzt dieses Jahr wieder. Und Deutschland, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, da fährt jetzt die Nationaltourismusbehörde eine Schamoffensive in China. Dort, was heißt das, Schamoffensive? Also da werden halt eben Roadshows gemacht in China, in Peking, Shanghai und so weiter, wo dann eben, ja, ob das ist das Weihnachten ist, was bei uns dann vermarktet wird, oder das urbane Leben, kulinarisches Deutschland und so weiter. Und dass Deutschland und auch andere Teile von Europa wieder interessanter werden. Und das ist ja auch was Interessantes, hat Thomas auch in dem Interview gesagt, Thomas Brandt, dass die Politiker uns das eine erzählen. Aber was die Leute machen, sozusagen in den Wirtschaftsverbänden oder ganz speziell in den Unternehmen, ist was völlig anderes. Deswegen hat er auch gesagt, siehst du ja nicht mal den Talkshows, die können sich da nicht mal reinsetzen und sagen, ja, China ist böse, wir machen nichts mit China. Nee, die Realität wirtschaftlich ist anders aus. Und natürlich tut auch dem Tourismus in Europa das chinesische Geld gut. Selbst die Schweiz, obwohl die ja, wie wir alle wissen, alles andere als notleidend sind, selbst die haben natürlich jahrelang extrem von dem chinesischen Geld profitiert, während andere Europäer sagen, nee, in die Schweiz waren wir nicht mehr, sonst zu teuer, geben die dann ja nicht nur für die Reisen, sondern auch für Produkte immer noch Geld aus. Und auch dort hat man natürlich versucht, wieder Chinesen reinzuholen und ist jetzt vielleicht auch indirekt dann ein Profiteur, denn auch dort ja wieder so ein bisschen der Vergleich. Irgendein Billigland in Asien ist gar nicht unbedingt vielleicht der Konkurrent zu Japan, sondern die Leute nach Japan fahren, klar, sind wir ein bisschen weiter weg in Europa, aber die sagen, wir wollen eh ein bisschen Geld ausgeben, Shopping. Da ist dann vielleicht nicht nur Südkorea, sondern auch Europa, ein Land wie Frankreich, Deutschland, die Schweiz sogar eine Alternative oder ein Profiteur. Ja? Wie gesagt, auch immer der Shopping-Aspekt im Hintergrund, was für die Chinesen sehr wichtig ist, ja. China selbst, das will ich auch nochmal sagen, ist auch nach wie vor selbst eine Alternative. Also Chinesen reisen sehr viel im Land. Und da nochmal auch der Hinweis, und ich arbeite nach wie vor nicht für die chinesische Tourismusbehörde oder für den chinesischen Staat oder sonst wie für eine chinesische Organisation, aber nur mal der Hinweis, wir können nach wie vor nicht nur visafrei nach China einreisen, sondern das Ganze wurde auch verlängert bis Ende 2026. Ja, es sind mittlerweile um die 70 Länder, die da irgendwie visafrei oder visaleicht einreisen können. Deswegen steigt auch der sozusagen Inbound-Tourismus, also dass wieder mehr Leute reinkommen. Und auch zum Beispiel interessant, wenn man jetzt eine Stadt wie Shenzhen anschaut, die ja direkt bei Hongkong ist, wo die Leute buchstäblich über die Grenze drüber können, habe ich auch mal gemacht, mit einem Minibus vom Flughafen. Dort sind 60% aller ausländischen Ankünfte mittlerweile visafrei. Ja. Das hilft natürlich mehr Austausch, mehr Touristen, aber auch für mehr Realitätskontakt. Und was ich jetzt nochmal abschließend sagen möchte, um auch Visa diese Kurve zu bekommen, zu diesem friedlichen. Ich glaube, wir leben einfach in einer Welt, die schon, ja, medial getrieben schon immer, aber leider eben auch von diesen, nehme das Wort nochmal, Narrativen getrieben ist. Ja, letztendlich ist es immer auch eine Form von Propaganda, die manche Länder besser beherrschen als andere. Ich glaube, man macht sich was vor, wenn man da glaubt, dass man da komplett sozusagen außen vor ist und da überhaupt nicht beeinflussbar ist, auch ich letztendlich natürlich, ja, das würde ich auch nie in Abrede stellen, bin immer auch unter dem Eindruck, wo bin ich gerade, was lese ich und so weiter, ja, aber zumindest bin ich mir dessen halbwegs bewusst und wir sehen ja, wenn wir die Länder bereisen, kommen wir oft an und denken, was wurde mir hier eigentlich erzählt? Das merken gerade ganz viele, die nach China kommen, die sagen, China ist gefährlich, China ist unfrei, China ist irgendwie kollabierend. Irgendwie wirkt alles eher diametral und genau das Gegenteil ist der Fall. Auch die Chinesen, die ja nach Thailand kamen, haben das, glaube ich, gemerkt. Und ich glaube auch einige, die jetzt wieder in Europa kommen, werden merken, es ist nicht alles so schlimm, wie es dargestellt wird. Denn auch das Narrativ gibt es mittlerweile in China, dass natürlich Europa total gefährlich ist. Und das ist ja das Witzige, dass wir teilweise uns nicht nach China trauen, die Chinesen nicht mehr dahin und man denkt sich so, ja, aber jeder lebt ja irgendwie dort und kommt zurecht, ja. Also das muss einem irgendwie ein bisschen klar sein. Es ist ein bisschen schade, dass es so ist, weil es eben auch ein falsches Bild in die Welt projiziert und vor allem viele glauben ja, dass sie ein realistisches Bild haben. Und das ist eben nicht der Fall. Die meisten, die eben so dogmatisch dann über Land denken, waren noch nie da, denken aber natürlich, dass sie dort informiert sind. Jeder hat seine eigenen Quellen, die sind natürlich auch immer richtig und müssen auch stimmen. Ich will einfach nur sagen, das ist am Ende auch eine Bewertungssache oft, ja. Aber die Konflikte werden die Leute glücklicherweise nicht komplett vom Reisen abbringen und das ist sicherlich auch ein ganz sozusagen großes Asset der Reisen nach wie vor, dass dadurch natürlich auch nach wie vor der Austausch gefördert wird und auch trotzdem noch ein Austausch auf einem anderen Niveau und auch eine bisschen bessere Objektivität erhalten bleibt. Also, solche kleinen Krisen sind auch immer geopolitische Opportunitäten für einige Länder. Wird Visafreiheit und Reisebeschränkungen jetzt zur neuen Außenpolitik von Ländern? Glaube ich nicht, aber natürlich spielt es halt immer auch mit rein. Ja, das war's. Wie gesagt, schönes zweites Adventswochenende und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Xia. Hui. Tschüss.